So, mit leichter Verspätung wegen Überziehung, aber trotzdem mit voller Energie jetzt geht's weiter mit Michael, auch von der B1. Ja. Nicht auch von der B1, sondern jetzt von der B1. Es war jetzt die Netways ein bisschen durcheinander gekommen. Und das Thema ist Virtual System Cluster, die freie Wahl, die Open Source dort bietet. Ja, Energie.
Ja, wenn das Mikro... jetzt, okay. Ja, dann ein herzliches Willkommen an alle, die sich bei dem traumhaften Wetter dann doch hier noch eingefunden haben. Wie schon dankenswerterweise angekündigt, mein Name ist Binne Michel, ich komme von der B1. Wir sind mittlerweile etwa 60 Mann stark, machen fast alles rund um Open Source, entwickeln Training mit Schulungszentren, Consulting, und so weiter und so fort. Heute geht es um den Virtual System Cluster. Ich habe gerade gesehen, dass ihr in dem ganzen Track schon relativ viel HA, Virtualisierung und so weiter gehört habt. Also wird davon vieles kommen, was ihr schon irgendwie den ganzen Tag so ein bisschen gehört habt, aber wird nicht schaden. Virtual System Cluster. Was ist das überhaupt? Was macht das? Wozu brauche ich das? Wenn wir zum Kunden kommen oder der Kunde kommt mit uns, kommt mit einer Anforderung zu uns, sagt, ich habe hier einen Dienst, den hätte ich gerne hochverfügbar. Der darf nicht ausfallen, darf von mir aus nur 99% Uptime haben, also 1% Downtime. Wie können wir das anstellen? Denn da kommen wir dann und sagen, ja, entweder machen wir einen Virtual System Cluster oder einen Virtual Service Cluster. Hat den Begriff irgendwer oder den Begriff irgendwer schon mal gehört? Eine Hand, zwei. Okay. Virtual Service Cluster ist, ich habe zum Beispiel meine Oracle-Datenbank in einem Cluster laufen und der Cluster sorgt dafür, dass sie halt im Idealfall hochverfügbar ist. Bei einem Virtual System Cluster ist das nicht ganz so. Da habe ich vereine zwei Technologien, die ihr den ganzen Tag schon gehört habt, nämlich Virtualisierung und Clustering. Von beiden kennt man Technologien, VMware, Clustering gibt es noch, Solaris Zone zum Beispiel. Die beiden vereinen wir mit dem Virtual System Cluster. Ich habe eine virtuelle Maschine, die in meinem Cluster läuft, die wird migriert beim Fehlerfall und im Idealfall ist sie hochverfügbar. Jetzt haben wir die zwei Punkte, Virtualisierung und Clustering. Jetzt wäre erstmal die Frage, was Virtualisierung überhaupt ist. Ganz kurz nur, Virtualisierung ist halt, ich habe halt ein System und kann darauf mehrere virtuelle Maschinen fahren. Die sind unabhängig von allen anderen, die parallel laufen, wenn ich das Ganze mit Xen oder KVM mache. Betriebssystem spielt auch keine Rolle. Haben wir auch gleich die Vorteile. Ich kann auch von einem Blech, wo ich normalerweise nur, sagen wir mal, eine MySQL-Datenbank gelaufen habe und ein Apache, der idelt, wenn es hochkommt, 90% rum und 10% macht er was im Jahr. Wenn ich virtualisiere, dann schaffe ich es, dass ich das auf locker 70% Auslastung schaffe, weil ich kann bei 12 GB Arbeitsspeicher, Quad-Core oder noch größer, kann ich locker mal 6, 7 virtuelle Maschinen laufen lassen. Ich muss dann aufpassen, dass ich kein Memory Overcommitment mache oder dass mir dann irgendwann vielleicht doch mal die Leistung ausgeht. Ich bin hardwareunabhängig. Ich kann jede virtuelle Maschine bei Xen oder KVM ist ja eindeutig festgelegt, welche virtuellen Devices es kriegt. Zum Beispiel eine E1000 ist bei KVM nicht Standard, aber kann ich überall einstellen. Beim Xen genau das Gleiche. Hardwarewarnung ohne Downtime. Ja, das habt ihr gerade schon gehört, Live-Migration. Funktioniert in 99% sehr, sehr gut. Es gibt immer wieder 1% der Fälle, wo es mal gar nicht funktioniert, weil ich irgendeinen interessanten Bug habe in der Netzwerkkarte, in der Firmware von der Netzwerkkarte, der das Ganze lahmlegt, weil dann auf einmal die Migrationszeiten ins Unendliche steigen. Dann brauche ich mal eben 10 Minuten für eine virtuelle Maschine, die 1 Gigabyte hat. Unterschiedliche Betriebssysteme hatten wir gerade schon. Ich kann Test- und Produktivsysteme auf einer Maschine fahren. Das ist ein enormer Vorteil für zum Beispiel Anwendungsentwickler für Webanwendungen. Ich kann zum Beispiel JBoss. Ich kann den JBoss natürlich auch auf einer Maschine mehrfach starten, aber um es sauber zu machen, könnte ich mehrere virtuelle Maschinen im Cluster laufen lassen. Zusätzliche Lizenzkosten ist eine blöde Frage. Auf diesem Forum hier, Windows-Lizenzen, kennen sich irgendwer aus? Ja, das ist auch gut so, weil die sind total egal. Das ist sehr undurchsichtig. Bei SUSE ist es eben zum Beispiel so mittlerweile, wenn auf dem Virtualisierungshost ein SLES läuft, dann sind meine virtuellen Maschinen, egal wie viele, auch lizenziert. Keine Probleme. Bei Red Hat bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau sicher. Ich habe natürlich auch Nachteile von der Virtualisierung. Ist eigentlich bekannt. Irgendwo muss es passieren, dass ich mehr Ressourcen habe, dass ich einen Performance-Verlust habe, weil ich habe irgendwo eine Schicht dazwischen, die mir ein bisschen Performance klaut. Mittlerweile, wenn ich bestimmte Treiber nehme, VirtIO als Stichwort, reduziert sich das Ganze um eine ganze Ecke. Und ganz wichtig, was große Kunden sagen, jetzt habe ich ja schon wieder eine neue Technologie im Haus, wer wartet mir das, wo kriege ich das Know-how her? Wo kriege ich das Know-how, oder wären wir in dem Fall die Ansprechpartner? Aber es ist wirklich extrem so, dass zum Beispiel, wenn ein Kunde VMware hat, der wird nie auf die Idee kommen, wahrscheinlich sagen, oh, jetzt habe ich Lust, jetzt mache ich das mit Xen, weil VMware ist mir zu teuer. Das kann vorkommen, muss aber nicht. Wenn das vorkommt, dann gibt es meistens immer die Fragen, geht das denn auch mit Xen oder mit KVM, je nachdem. Dann kommen wir meistens, ja, es geht, aber ich würde davon abraten. Zum Beispiel haben wir bei KVM Einschränkungen, meine Maschine hat 64 GB Hauptspeicher. Kann ich einer virtuellen Maschine auch 64 GB geben? Da kommt ein Nein. Noch irgendjemand der gleichen Meinung vielleicht? Keine? Wie war das?
Sollte man jedenfalls.
Ja, richtig, sollte man nicht. Genau. Man kann es natürlich, aber sollte man nicht. Das Problem ist, ist es NUMA? Schon wieder was? Kennt das jemand? Okay. Ich habe, wenn ich zum Beispiel zwei CPUs habe und mehrere Channels, also Speicherchannels, kann ich von einer CPU auf alle Channels zugreifen, aber von zum Beispiel CPU 1 auf Channel 6 oder 7 brauche ich mehr Zeit als auf Channel 1 oder 2. Das ist das Problem eigentlich an der Sache. Ich kann mit einem Channel, sagen wir mal, 16 GB verwalten. Ich kann jetzt der virtuellen Maschine 64 geben. Dann habe ich das Problem, dass ich über mehrere Channels laufen muss. Funktioniert, aber ist beim Kernel-Dump zum Beispiel sehr vom Nachteil behaftet, sagen wir es mal so. Es wird, glaube ich, sogar gar nicht supported von Novell. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber auf alle Fälle raten wir auf alle Fälle ab, der virtuellen Maschine mehr zu geben, als ein NUMA-Channel bereitstellt. Bringt nur Probleme. Erfahrungswert. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu den proprietären Lösungen, bevor wir uns danach mal schnell die zwei anschauen, die interessant sind. Wir haben VMware, kennt wahrscheinlich jeder. Wird wahrscheinlich auch zu 90% irgendwo hier laufen. Microsoft Hyper-V habe ich persönlich auch noch nirgendwo gesehen. Irgendwer anderes damit Erfahrung vielleicht? Wir lassen die Windows-Fragen lieber. VirtualBox, eher so auf dem Desktop. Citrix Zen-Server, nett. Elpa, richtig nett, aber Kostenpunkt ist was anderes. Solaris Zones, auch sehr nett in Verbindung mit Clustern dann zusammen. Wer es mag, okay. Jetzt aber die beiden, die uns interessieren. Zum ersten KVM. KVM eigentlich eher so der Neuling noch, oder nicht mehr, aber damals noch der Neuling. Kam von Anfang an direkt im Kernel mit bei. Mittlerweile gibt es sogar die ersten Tools, wo ich keinen libvirt mehr brauche. Aber davon noch vielleicht Finger weglassen. Die Hardware, die ich brauche, kann ich mit einem Notebook machen, was 2-3 Jahre alt ist, auf alle Fälle. Wichtig ist, dass ich gucke, dass ich das AMD V oder von Intel das VTX benutze. Ob die CPU das unterstützt, gibt es ein kleines Prozessor-Flag. Wer da Interesse hat, können wir vielleicht danach kurz durchgehen, welche das sind. Im Zweifelsfall kann ich meine CPU einfach mal googeln, kommt von Intel, so eine ark.intel.com, Da finde ich alles, was meine CPU betrifft, welche Flex es und so weiter hat. Das gleiche gibt es von Intel, von AMD, Entschuldigung, auch. Wichtig ist noch, beim KVM brauche ich maximal zwei Module, dann läuft das. Bei dem Konkurrenten ist es leider nicht ganz so, hat Vor- und Nachteile. Bei Xen starte ich eine DOM 0, welcher quasi mein Hypervisor ist, und da drin starte ich dann meine virtuellen Maschinen. Die DOM 0 ist quasi eigentlich nur eine Virtualisierungs-Verwaltungslösung. Auf der Folie steht jetzt auch noch explizit im Enterprise-Umfeld bewährt. Warum? Wenn wir kurz gucken, das steht da nicht. Warum? Xen gibt es A länger. Es sind deutlich mehr Bugs mittlerweile gefixt. Es läuft in großen Umgebungen auf alle Fälle noch stabiler. Wenn wir da so an ein Unternehmen mit drei Buchstaben denken, was so eine große Softwarelösung herstellt, die haben das selber im Einsatz, die machen das fast alles nur mit Xen. Da reden wir so von Gigabyte, so über 200 pro Maschine. CPUs genügen, ich glaube 64 Threads mittlerweile haben die da im Einsatz. Da läuft es. Also wenn man nicht gerade irgendeinen Virenscanner auf der DOM-U hat oder DOM-0 hat, der das ganze Ding lahmlegen kann, wunderbar. Genau, jetzt haben wir unsere Virtualisierungslösung gehabt. Kann man auf alle Fälle noch deutlich mehr erzählen, aber ich glaube, bis dahin sind dazu erstmal keine Fragen, oder? Gut. Dann hatte ich vorhin gesagt, dann, für Virtual System Cluster brauchen wir zwei Technologien, Clustering und Virtualisierung. Virtualisierung hatten wir gerade, kommen wir zum Clustering. Da gibt es drei verschiedene Varianten. Zum einen den Load Balancer, als Beispiel das Linux Virtual Server Project, womit ich sehr nett einen Load Balancer aufbauen kann. Im Zweifelsfall kann ich das auch noch mit diversen Softwaremittelchen, die gleich kommen, auch HA machen. Im HPC, High Performance Computing, hat persönlich noch nicht wirklich viel zu tun, hat dummerweise Microsoft in einen guten Standfuß da gefunden mit ihrem HPC. Ich weiß, es gibt Lösungen am Leipzig Rechenzentrum, glaube ich, ist es. Die machen das Ganze mit Xen. Wie genau, keine Ahnung. Ich weiß bloß, wenn sie es da betreiben immer noch, dann muss das wohl sehr gut funktionieren. Und was uns interessiert, die Hochverfügbarkeit. Gucken wir uns als erstes mal schnell die proprietären Lösungen an, den HP Service Guard. Weiß jemand, ob der angekündigt ist oder nicht angekündigt ist? Ich höre da Lachen. Nee? Ich sehe die Stimme gerade nicht, das ist mein Problem. Also, da hinten irgendwo. Da, okay. Ja, das ist richtig. Aber HP hat mittlerweile wieder gesagt, bevor wir die ganzen Kunden irgendwo anders hinschicken, da führen wir doch lieber Ende des Jahres noch eine neue Version wieder ein. Wir reden hier über die Linux-Variante, über alle anderen, die bleiben. Aber die Linux-Variante war abgekündigt, ist mittlerweile wieder wohl am Kommen. Ob sie wirklich kommt, wird sich zeigen. An HP-Stelle auf alle Fälle machen. HACMP, primär für AX, persönlich auch noch nichts gemacht. Sun Cluster, vorhin schon erwähnt mit den Solaris Zonen. Wenn man weiß, wie er funktioniert, wenn man weiß, wie man mit ihm umgehen muss, sehr, sehr mächtiger Cluster. Und natürlich nicht zu vergessen den Veritas Cluster. So, jetzt haben wir die proprietären gehabt. Jetzt haben wir die zwei Open Source Varianten. Nicht ganz, aber die uns auf alle Fälle noch interessieren, den Heartbeat V2, wer ihn kennt, weiß, XML-Konfiguration über Files, nervig, anstrengend, Tippfehler auf alle Fälle nicht ausgeschlossen. Das ganze Gegenteil dazu, Pacemaker und Corosync, da gibt es eine sehr, sehr schöne Shell, womit ich das live konfigurieren kann. Der passt mir meine XML oder meine Eingaben durch, sagt mir, ist da irgendwo ein Fehler. Im Zweifelsfall lässt er den Commit gar nicht erst zu dieser Konfiguration. Und was jetzt nicht drauf steht, ist der Heartbeat V3, den gibt es auch noch, aber gut, gibt's, fertig. Genau, jetzt hatte ich gerade gesagt, es gibt eine nette CRM-Shell. So heißt das Ganze. Das kann ich alles auf der Kommandozeile machen. Wer es lieber zusammenklicken möchte, gibt es eine sehr nette Cluster-GUI. Auf alle Fälle nicht so leistungsfähig wie die CRM. Aber um zum Beispiel den Chef vielleicht zu überzeugen, wollen wir das nicht einsetzen, wäre das schon mal ein guter Punkt. Ich sehe ein paar grüne Lämpchen. Ich sehe, wo was läuft. Ich kann neue Ressourcen anlegen. Ich kann sie löschen. Ich kann sie migrieren und so weiter und so fort. Ja, funktioniert. Des Weiteren gibt es noch die sogenannte Hawk. Ist im /11 SP1 mittlerweile drin. Standardmäßig auch drin. Muss ich lediglich die HA-Extension gekauft haben. Kann ich mit dem Webbrowser aufrufen. Wie man sieht, kann ich das Gleiche machen. Muss jeder selber wissen, ob er es nutzt. Aber wie gesagt, um vielleicht den Vorgesetzten zu überzeugen, dass wir das mal wechseln wollen oder angucken wollen, auf alle Fälle super Lösung dafür. Gibt noch weitere, aber die beiden sind auf alle Fälle von Haus aus dabei. Habe ich keine anderen Lizenzkosten mehr, kann ich sofort nutzen und eventuell was Bestehendes ablösen. So. Beim Virtual System Cluster haben wir das Problem, dass wir zwei Knoten haben. Die beiden teilen sich im Idealfall die beiden virtuellen Maschinen, die in dem Cluster existieren. Der Cluster der MySQL darf auf Host A laufen, der Apache auf Host B. So, nun möchte ich aber Host B sagen, ich brauche eine Downtime, weil ich muss Updates einspielen. Arbeitsspeicher kaputt, Festplatte ist defekt, im RAID muss ich wechseln. Brauche ich irgendwas, wo ich sagen kann, die virtuellen Maschinen sehen alle Cluster-Knoten. Gibt es mehrere Varianten, den Shared Storage und den replizierten Storage. Auf den gleichzeitigen Zugriff kommen wir gleich. Der Shared Storage kann alles Mögliche sein, NFS, iSCSI, Fiber Channel oder was es noch so alles gibt. Wichtig ist dabei, sobald Systeme darauf zugreifen können, muss ich sicherstellen, dass Node A oder Node 1 in diesem Fall hier nicht auf den Speicher zugreifen darf oder auf die gleiche virtuelle Maschine zugreifen kann, die auf Node 2 zum Beispiel läuft. Dazu habe ich mein Cluster, der verwaltet das. Also manuelles Eingreifen, Starten in den Cluster nicht gut sein lassen. Das bringt nur Probleme. Wir haben gerade eben in einem anderen Vortrag gehört, Cluster bringen mehr Probleme, als sie eigentlich lösen. Ist richtig, aber wenn man sie sauber konfiguriert, alles durchgetestet hat, läuft es. So, und den replizierten Storage, um da auch das Beispiel zu nennen, DRBD, was anderes fällt mir da persönlich auch nicht ein, funktioniert halt so, ich habe auf beiden Systemen meine Daten, ich kann einen Netzwerkstecker abziehen, ich könnte einen Host weiter betreiben, muss dann natürlich sicherstellen, zwecks Fencing, dass die andere Maschine aus ist, gibt es diverse Varianten für. Ich habe Vorteile mit dem Cluster auf alle Fälle. Ich habe eine erhöhte Verfügbarkeit durch die Live-Migration. Wenn ich Downtime brauche, kann ich die virtuellen Maschinen von Node 1 auf Node 2 migrieren oder auf Node 3, kann den ersten runterfahren ohne Probleme und niemand wird irgendwas merken. Ich kann in der virtuellen Maschine auch laufen lassen, was ich will. Es ist eigentlich kein Unterschied da. Voraussetzung ist, ich habe ein schnelles Netzwerk. Wenn ich Probleme habe mit dem Netzwerk, dann gibt es auf alle Fälle auch Probleme mit der Live-Migration, mit dem Schwenken. Kann sich dadurch äußern, dass Session-Abbrüche kommen, wenn ich zum Beispiel in der virtuellen Maschine in Windows zum Beispiel laufen habe, dann wird die wahrscheinlich komplett abbrechen, die RDP-Sitzung. Im Idealfall läuft sie weiter, sie stoppt ganz kurz, sie bleibt kurz stehen, weil der Cluster sendet einen ARP-Request an den Switch, dass jetzt die MAC-Adresse auf einem anderen Port ist oder auf einem anderen Switch sogar und weiter geht's. Genau, ich hatte schon gesagt vorhin, eine bessere Auslastung der Ressourcen. Ich kann aktiv-aktiv machen, ich kann aktiv-passiv laufen lassen. Im Idealfall lasse ich aktiv-aktiv laufen, muss dann aber aufpassen, dass ich, wenn ich auf dem Cluster 10 Maschinen laufen habe, 5 da, 5 da, dass wenn ich einen Ausfall eines Service habe, dass diese 5 Maschinen auch noch genug Platz haben auf Knoten 1, Arbeitsspeicher, das ist das Wichtigste, und genug CPU-Leistung da ist. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird irgendwas und irgendwann auf die Nase fallen. Genau, Downtime hatten wir. automatischer Neustart der Gäste. Wenn du jetzt bei Knoten 1 Netzteildefekt ist, schmiert ab, habe ich natürlich keine Chance, meine jetzt laufende Maschine vorher noch zu synken und auf Knoten 2 sofort da zu haben. Es ist klar, ich muss einen Arbeitsspeicher dann synchronisieren, ich muss die CPU-Befehle synchronisieren, dafür gibt es Tools, Mittel und Wege, kommen wir gleich zu. Aber im Normalfall habe ich das nicht. Ich habe also da irgendwo eine Downtime, aber sobald mein physischer Host irgendwann wieder da ist, wird zurückgeschwenkt. In der anderen Zeit merkt das der Cluster, da fehlt mir jetzt was. Ich muss irgendwie versuchen, die Ressourcen auf dem anderen Knoten oder auf dem verbleibenden Knoten wieder zu starten. Und nach spätestens 5 Minuten sollte eine virtuelle Maschine wieder da sein. Genau. Flexibilität fällt da auch mit rein. Nachteile. Ich habe hinter Nachteile extra ein Fragezeichen gemacht, weil es gibt Streitigkeiten. Ich hatte gerade gesagt, es gibt die Möglichkeit, virtuelle Maschinen zu synchronisieren, dass wenn Knoten 1 ausfällt, automatisch auf Knoten 2 sie weiterläuft, ohne Unterbrechung. Das Ganze nennt sich Faulty Tolerance, das kann VMware, das kann Xen mit der 4.0, das kann in einem gewissen Maße sogar schon KVM, aber da würde ich noch wirklich die Finger von lassen. VMware kann es auch nur mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher und einer VCPU, so die Richtung. Ist sehr rechenintensiv und netzwerkintensiv. Ich muss sämtliche CPU-Befehle, ich muss den RAM synchronisieren, CPU-Befehle synchronisieren, Storage im Zweifelsfall auch noch synchronisieren, je nachdem, wo er liegt. Funktioniert, aber muss man überlegen, ob man es wirklich einsetzen will. Serviceverfügbarkeit ist ein wichtiger Punkt. Ich habe meine virtuelle Maschine mit meinem MySQL, eine andere virtuelle Maschine mit meinem Apache. Beides getrennt, wunderbar, alle glücklich. So, jetzt fällt ein Host aus. Der Apache startet auf dem zweiten Host in der virtuellen Maschine. Die virtuelle Maschine ist für den Cluster gestartet. Ich weiß nicht, ob meine virtuelle Maschine aber wirklich gestartet ist. Vielleicht hängt sie auch irgendwo mit einem Kernel-Panic rum. Muss ich irgendwie abfangen. Sei es Nagios, sei es irgendeine andere Monitoring-Software. Ich muss dafür sorgen, dass der Cluster im Zweifelsfall sogar noch prüft, ob der Service da drinne verfügbar ist und anhand dieser Aussage die Maschine eventuell nochmal killt und neu startet. Weil wenn ich mein Apache nicht laufen habe, komme ich auf meinem Webshop nicht drauf. Auch wenn der Cluster denkt, virtuelle Maschine läuft, alles wunderbar. Funktioniert nicht. Da sind auch die Abhängigkeiten mit gemeint. Ein Webshop ohne Apache funktioniert einfach nicht. Genau. Weiß ich die Zeit nicht, aber sind erstmal Fragen.
Keine Fragen. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall erstmal herzlich bei dir mit Applaus für diesen Vortrag.
Ich sage danke.
Und falls dann irgendwie doch nochmal Fragen sind, findet man dich bestimmt auch noch
auf alle
für
Fälle.
Den Rest des Tages hier irgendwo. Dankeschön.